Ist also schön gesagt, denn die Herrschaft im Lager, einschließlich Pistole und Maschinengewehr, ja die SS und nicht wir. Aber nun kommt wieder eine höchst marxistische Sache, die ich auch immer zitiere. Es gibt also bei den Marxisten und Kommunisten den Satz, die Arbeiter können ohne Kapitalisten existieren, aber die Kapitalisten nicht ohne Arbeiter. Und da jedes Lager eine Fabrik war, für Herrn Flick oder für Krupp oder für AIG oder für Mannesmann oder für wen immer, wo wir produzieren mussten, brauchten sie Facharbeiter. Schlosser, Dreher, Elektriker, Tischler, technische Zeichner und so weiter.
Moment mal, jetzt hast du doch vorher berichtet, noch aus Dachau, dass eigentlich also die Arbeit als solche gar nicht ernst genommen wurde, die Effizienz.
Ja, sondern das ist nur eine Frage. Deine Frage ist richtig. Es gab mehrere, muss ich einschieben, vergessen wir nicht, wo ich unterbrochen worden bin, aber du hast recht. Es gibt im Grunde drei Etappen der Lagerentwicklung. Als die KZs eingerichtet wurden, waren sie reine Repressionsinstrumente. Nicht? Die Menschen da drin sollten so entweder ermordet oder so gebrochen werden, dass sie nie wieder Widerstand leisteten. Und es sollte ein solcher Schrecken verbreitet werden, dass auch die Millionen, die draußen waren, berühmter Spruch in Bayern, lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme, ne? Dass auch die, die draußen waren, nicht auf die Idee kämen, Widerstand zu leisten. Das war die erste Stufe. Dann kamen sie, ich weiß nicht wie, auf die Idee, diese Lager zu ständigen Einrichtungen zu machen, wobei am Anfang die interne Arbeit, also Straßenbau, Barackenbau, Bau von SS-Einrichtungen in Dachau zum Beispiel, SS-Kommandantur und so weiter, die wesentliche Rolle spielte. Und dann ungefähr parallel zur Kriegsvorbereitung kam die Idee, die Häftlinge als Sklaven einzusetzen. Billigste Arbeitskräfte, die man sogar verschrotten kann. Nicht? Den normalen Sklaven, den kaufst du, der ist was wert, den musst du am Leben erhalten. Bei Häftlingen fängst du eben die nächsten zusammen, nicht? Kostet nichts. Und das war also die Periode in Dachau, 38, da war schon Werkstätten für Lastwagenbau und in Buchenwald.
Wo ja dann auch genau berechnet wurde, wie lange ein Mensch leben muss, um...
Gut, das haben wir erst später rausgekriegt, nicht? Das war nicht unser Brot. Für uns war entscheidend, ich komme darauf wieder jetzt zurück, die Kapitalisten können nicht ohne Arbeiter leben. In den Werkstätten, es hieß dort Werkstätten, es waren Fabriken, brauchten sie Facharbeiter. Und als Facharbeiter konnten sie keine Räuber und Zuhälter und ich weiß nicht was einsetzen. Da mussten sie Elektriker, Schlosser, Dreher, Tischler und so weiter einsetzen. Und das war normalerweise Angehörige der Arbeiterbewegung. Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten. Das heißt, von Anfang an hatten wir, dank der Situation des Kapitalismus, auch unter faschistischer Ägide, eine Position im Lager in der Hand, die Werkstätten. Nicht? Da waren zu 90% politische. So. Und nun, ich erzähle das immer so im Beispielen, da gibt es 1000 Beispiele. Nun beginnen also folgende Dinge. Der SS-Mann, Oberscharführer, Scharführer, kommt zu dem Häftling Schulze und sagt, mal acht, ich habe nächste Woche Hochzeitstag, du machst mir ein schönes Schmuckkästchen aus Aluminium für meine Frau. Herr Oberscharfe, das darf ich doch gar nicht. Wieso darfst du das nicht, wenn ich dir das sage? Ja, ich darf doch keine andere Arbeit machen. Wenn ich dir das sage, darfst du das. Ja, aber das geht doch nicht. Ja, wieso? Ja, das ist doch Sabotage. Das Aluminium wird doch für die Rüstung gebraucht. Wenn ich dir sage, du nimmst das, dann nimmst du das. So viel. Und dann macht also der Häftling, ach so, und wenn einer kommt, ich gebe schon acht. Dann macht also der Kommunist Schulze im Auftrag eines SS-Manns, begeht er einen Akt der Sabotage, für die du in Freiheit und auch im KZ hingerichtet worden wärst, nicht? Rüstungsmaterial zweckentfremden. Macht also wirklich ein schönes Schmuckkästchen, überreicht das dem SS-Mann, der nimmt das also mit Vergnügen entgegen. Und am nächsten Tag lässt er dann ein Päckel Zigaretten oder auch ein Schinkenbrot fallen und denkt, damit ist die Sache erledigt. Die ist aber nicht erledigt. Denn inzwischen ist, ohne dass das irgendwo vertraglich festgelegt ist, ein Komplizenverhältnis entstanden, Einer hat Sabotage begangen an der Rüstung, das war ein Häftling, und einer hat Schmiere gestanden dafür, das war ein SS-Mann. Und alle beide haften notfalls mit ihrem Kopf dafür. Und das Verhältnis des SS-Manns zu diesem Häftling wird stillschweigend anders. Und dann fällt an der Nachbarmaschine ein Mann aus. Der ist gestorben oder erschlagen worden oder in ein anderes Lager verlegt oder krank geworden. Und jetzt sagt der Häftling Schulze zu seinem Oberscharführer: Ah, Herr Oberscharführer, ich kenne da einen, den kenne ich noch von zu Hause her. Der ist auch aus Wuppertal oder Köln oder wo sie her sind. Das ist ein guter Schlosser. Der könnte, ja, der gibt mir mal die Nummer. Und dann fordert also der Oberscharführer bei der Kommandantur im Auftrag eines Kommunisten einen anderen Kommunisten für die leer gewordene Maschine an. Und nun gibt es also solche Fälle. Da kommt einer und hat eine zerschlagene Hand. Wieso kann der nicht arbeiten? Ja, der Kapo sowieso hat er mit dem Knüppel die Hand zerschlagen. Ja, dann macht der SS-Mann eine Meldung gegen den kriminellen Kapo, weil er die Arbeit behindert. Der hat Häftlinge nicht nur geschlagen, was er soll, sondern hat sie eben falsch geschlagen. Dann wird er unter Umständen abgelöst. Oder mindestens weiß er, dass er etwas vorsichtiger sein muss. So. Und das zieht sich quer durch den Gemüsegarten, durch das Ganze. Ich habe ja gesagt, das Lager hatte bis zu 80.000 Mann. Also die SS hätte ohne ihre Häftlingsfunktionäre überhaupt nur noch mit dem Maschinengewehr zwischenhalten können. Die haben ja gar nichts mehr übersehen können. Aber die, und im Laufe der Zeit, mit allen möglichen Raffinessen, die viele von uns das Leben gekostet haben, ist erreicht worden, dass eine Lagerposition nach der anderen von zuverlässigen Antifaschisten besetzt wurde. Blockälteste, Vorarbeiter, Kapos und so weiter und so weiter. Das hat ständig zu Denunziationen von Seiten der Kriminellen geführt, die diese Posten natürlich auch haben wollten. Das hat dazu geführt, dass alle, fast alle Spitzenfunktionäre dieser Widerstandsorganisation im Buchenwald es mit dem Leben bezahlt haben. Der Theo Neubauer, der Albert Kunz, der Walter Stöcker, der Rudi Arndt, der Walter Krämer, der Karl Peiks. Aber diese Organisation wurde, das habe ich vergessen zwischenzuschieben, im Lauf der Jahre so zentralisiert aufgebaut. Ja, in Deutschland stellt sich das kein Mensch so vor, weil man in Deutschland dank der Unterwürfigkeit der Masse der Bevölkerung Widerstand ja nie kennengelernt hat. Aber in der Resistance in Frankreich oder bei den Partisanen in Jugoslawien war es ja nicht anders. Nicht? Die haben ja auch unter ständiger Lebensgefahr und ständiger Überwachung durch Gestapo und SS und Verbrecher aus dem eigenen Lager solche Widerstandsorganisationen aufgebaut. Und so geschah das auch in Buchenwald. Die Initiatoren. Und wir hatten den Vorteil, so zweideutig das klingt, wir hatten den Vorteil, dass wir eine Reihe Genossen unter uns hatten, die als Mitglieder des Thälmannschen Zentralkomitees so viel Autorität hatten, dass die anderen ohne große Diskussion ihre Anweisungen akzeptiert hatten. Diskutieren konnte man doch nicht, konnte keine Versammlung machen und abstimmen. Aber wenn Albert Kunz und Theo Neubauer und Walter Stöcker, die also die Initiatoren und ersten Leiter dieser Widerstandsorganisation waren, etwas durchgegeben haben, dann galt das. Und wer zur Partei gehören wollte, hat das ausgeführt und wer es nicht ausführen wollte, gehörte eben nicht mehr dazu. Konnte er ja auch machen, nicht? Dann stand er eben alleine. War seine Sache. Und das hat dazu geführt, dass im Lauf der Jahre, und ich sage schon mal, alle die, die ich hier genannt habe, haben ihr Leben dafür gegeben. Das war also kein Räuber- und Gendarmspiel, dass im Lauf der Jahre wir eine Organisation hatten. Ich springe jetzt mal vom Anfang mit der Sache mit dem Schmuckkästchen aus Aluminium zu einem der Endergebnisse. Es werden 1000 Franzosen eingeliefert. Die haben sie zusammengefangen. Das sind also Leute aus Compiègne, aus dem Lager dazwischen. Das sind Arbeitssklaven dazwischen. Das sind Gestapo-Häftlinge. Die kommen also im Güterwagen an. Da ist vielleicht ein Zehntel schon tot auf dem Transport. Die werden ins Lager gejagt. Da gibt es keine Akten mehr. Nicht etwa 43 oder 44, da gibt es nur noch Karteikarten. So. Die Karteikarten gehen in die politische Abteilung. Ich habe euch schon mal erzählt, politische Abteilung ist also die Gestapo im Lager. Ihr Chef war SS-Hauptsturmführer Leclerc, nur um etwas einzufügen, der wurde nach 45 Kriminalkommissar in Düsseldorf, weil er ja ein guter Demokrat war. Bei Leclerc in der Gestapo-Abteilung wurden also die Karteikarten eingeordnet und die Schreibarbeit machten natürlich Häftlinge. SS konnte nicht schreiben oder brauchte nicht schreiben, saßen also zwei Häftlinge und das waren auch zwei Genossen, die auf Dauer dahingeschoben, über irgendwelche Vorschläge dahingeschoben worden waren. Und die ordnen nun die Karten ein, stellen fest, da gibt es Karteikarten, da steht ein Wort drauf, das es überhaupt nicht gibt. Dikal. D-I-K-A-L. Gut. Und nach einiger Zeit merken sie, jeder Dikal-Häftling lebt nur noch 8 Tage lang. Wird entweder im Schießstand erschossen oder im Revier vergiftet oder im Galgen erhängt. Also Dikal ist ein Todesurteil, ganz gleich, was das Wort bedeuten mag. Und später haben wir auch erfahren, das war eine der Tarnbezeichnungen der SS, D-I-K-A-L darf in kein anderes Lager. Das hieß Schluss machen. Rückkehr unerwünscht, hat keine Angehörigen mehr, Dikal, das waren alles Todesurteile, alles getarnte Todesurteile, um später mal zu sagen, Sonderbehandlung, Endlösung, ich habe doch nicht gewusst, was das bedeutet, nicht? Ich habe das im guten Glauben, so und so weiter. In dem Moment natürlich, wo da drauf steht Dikal, wo also klar ist, die Gestapo will den Mann ermorden, ist für uns ebenso klar, den muss man zu retten versuchen. Und nun passiert Folgendes, und zwar nicht einmal, ich werde gleich noch mehr erzählen, Folgendes. An dem Abend nach Arbeitsschluss geht der Genosse aus der politischen Abteilung zu seinem, wir waren also aufgebaut in Dreiergruppen, zu seinem Vordermann und sagt, du gib acht, da ist heute ein Franzose gekommen, Louis-Philippe aus Marseille, Häftlingsnummer so und so viel, der hatte die Kalvermerk. In derselben Nacht geht dieser Mitteilung, das Lager ist am Berg gebaut, deswegen sage ich immer, oben war die SS, unten waren wir, runter ins Revier in Häftlingskrankenbau, in dem inzwischen der SS-Arzt so korrumpiert war, dass er Blankoformulare für die Häftlinge da liegen hatte, mit seiner Unterschrift. Und am nächsten Morgen erscheint ein Häftlingssanitäter im weißen Kittel beim Appell und gibt dem SS-Rapportführer einen Zettel vom SS-Arzt unterschrieben in die Hand, der Häftling-Franzose sowieso im Revier antreten. Der ruft also durch, der Franzose sowieso, Häftlingsnummer so und so viel, sofort ans Tor. Jeder Blockälteste guckt seinen Block, ah ja, den habe ich, greift ihn im Genick, der versteht meistens gar kein Deutsch, hat keine Ahnung, was diese Bosch schon wieder mit ihm wollen, schiebt den ans Tor, hier stehst du. Dort steht der Häftling im weißen Kittel, komm mit, runter ins Revier, alles ganz streng legal. Dort steht wieder ein Häftling im weißen Kittel, aber der Franzose oder Pole, was er ist, der kann gar nicht unterscheiden, ist das ein SS-Mann, ist das ein Häftling, was für alles, sind für sie alles Deutsche. Der sagt, macht einen Ärmel hoch und jagt ihm eine Spritze in den Oberarm und er fällt um und ist ohnmächtig. Wenn er wieder aufwacht, liegt er in einem Krankenbett, über ihm eine schöne Tafel mit Krankenkurve, Fieberkurve und so weiter. An seinem Bett sitzt ein Mann, den er nie gesehen hat, der aber seine Muttersprache spricht. Und der sagt, gib acht, ich sag dir jetzt was, brauchst keine Fragen stellen, Antwort kriegst du sowieso nicht. Ich sag dir nur, dein Leben hängt davon ab, pass gut auf. Du heißt von heute ab nicht mehr Louis-Philippe. Du heißt Marcel Angèle. Du bist nicht aus Marseille, du bist aus Lyon. Du bist nicht am 30. Juli 1928 geboren, sondern am 22. Juli 1919. Du gehst morgen früh auf Transport in ein Außenkommando, wo dich keiner kennt. Du hältst dein Maul über alles, was ich dir gesagt habe. Wenn du lebendig rauskommst, kannst du es erzählen. Wir wünschen dir alles Gute. Was war geschehen? In der Nacht war die Klamotten dieses Häftlings mit seiner Häftlingsnummer ausgetauscht worden mit den Klamotten eines tatsächlich Toten. Der lag also da. Der SS-Mann schrieb den Totenschein aus. Für den Dikal-Häftling, der lag ja da, die Häftlingsnummer stimmte ja. Der andere ging auf Transport und war weg. Und nach einigen Tagen ruft der Rapport, dann kommt die Meldung von der politischen Abteilung, ruft der Rapportführer durch, der Franzose, Häftlingsnummer so und so viel, sofort ans Tor, wieder alle Blockelisten, der Blockelister drauf, Rapportführer melde Gehorsamst, der Mann ist vor 3 Tagen gestorben. Na, da haben wir ja wieder eine Arbeit gespart, hau ab, du Vogel. Das ist nicht einmal geschehen, wir haben natürlich kein Buch drüber geführt. Das ist sicher mehr als hundertmal geschehen. Und wenn ihr noch einen Zeugen braucht, der sitzt vor euch. Der Häftling Emil Karlebach ist am der Nacht vom 4. zum 5. April 1945 gestorben. Und, was es nicht nur in der Bibel gibt, am 11. April 1945 von den Toten wieder auferstanden. Weil ich gesucht wurde mit der Liste der 46, die noch in der letzten Woche liquidiert werden sollten, die aber alle 46 gerettet worden sind. Ja, ich habe erzählt von der Korrumpierung des SS-Arztes. Das war Herr Dr. Waldemar Hofen, Hauptsturmführer Waldemar Hofen. Ein SS-Bo, ein Playboy in der SS, der nur eine seltsame Eigenschaft hatte, er war gar kein Arzt. Es war ein durchgefallener Medizinstudent, der aber gerade noch gut genug war, um in KZ-Häftlinge zu vergiften. Die Häftlingssanitäter, die er bei sich hatte, es war ein Verbot, kein Häftlingsarzt durfte im Revier beschäftigt werden, jahrelang, um den Mördern nicht auf die Finger gucken zu können. Die Häftlingssanitäter, die er bei sich hatten, mit Walter Krämer an der Spitze, von dem ich schon erzählt habe, haben dem Herrn Hofen eines Tages beigebracht, Hauptsturmführer, Sie könnten doch Ihre Doktorarbeit schreiben. Ja, wieso? Haben doch genug jüdische Ärzte im Lager. Holen sich doch drei, schreiben Sie krank, legen Sie ins Bett, die sollen Ihre Doktorarbeit schreiben. Der hat sich das einen Tag überlegt, hat sich drei jüdische Ärzte benennen lassen von unseren Genossen. Die schrieben eine Doktorarbeit. Schlussredaktion hatte der Genosse Paul Grünewald aus Oberursel am Hang 29, lebt heute noch dort bei Frankfurt. Und Herr Hauptsturmführer Waldemar Hofen wurde Doktor. Regulär, völlig korrekt, Doktorarbeit geschrieben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass solche Dinge dann ein anderes Verhältnis... Wenn das rausgekommen wäre, dass ein SS-Offizier sich von Juden die Doktorarbeit schreiben lässt, um seine Vorgesetzten zu bescheißen, wäre der gehängt worden, nicht? Also hatte er Dankbarkeit genug gegenüber den Häftlingen, die ihm das ermöglicht haben. Und das ging bis zur Ausfüllung von Blankovollmachten. Wobei das mit den Blankovollmachten gar nicht mal so, so dramatisch genommen werden muss, wie das angesichts der Brutalitäten klingt. Das ist ja in diesen militaristischen Institutionen, das galt ja auch in, nicht? Wir machen das schon, Hauptsturmführer, das läuft alles in Ordnung, Sie wissen ja, ist nie was aufgefallen, nicht? Das konnte sie Arbeit sparen. Wenn ich einen neuen Blockführer bekam, nicht? Für jede Baracke war also ein Häftlingsblockältester, das war öfter mal ich, da wurde ich wieder abgelöst, da wurde ich wieder eingesetzt, und ein SS-Blockführer. Naja, wenn der mich ein paar Wochen kannte, dann war ich eben so sein verlängerter Arm sozusagen, und Hauptsache, der Block war in Ordnung und er ist nicht aufgefallen. Wenn ein neuer kam, nicht? Dann habe ich natürlich erst Männchen gebaut und gebrüllt und stramm gestanden und dann gesagt, also Blockführer, mit dem Block werden Sie keinen Ärger haben. Wir haben noch nie aufgefallen, hier ist noch keiner bestraft worden, sind alles alte Hasen. Und da war der heilfroh, nicht? Da hat er wieder Arbeit gespart. Nicht? Und so war das also in höherem Sinne, wo es also um Leben und Tod ging, auch im Revier. Ja, und das Entscheidende dabei war, das wäre nicht möglich gewesen, ohne die zentralisierte und auf absolute kämpferische Disziplin eingestellte Solidarität in der kommunistischen Organisation. Wobei das begann, ich meine, wir waren die Ersten, die da waren, die deutschen Kommunisten, die Franzosen, die Belgier, die Polen, die Russen, die kamen ja alle viel später. Und es waren schätzungsweise 20 Mal so viele deutsche Kommunisten wie Sozialdemokraten im Lager. Das heißt also, und die Sozialdemokraten waren auf illegale Arbeit ja nie eingestellt. Die haben sich entweder abseits gehalten oder sie haben sich eingereiht. Und die Politik der Kommunisten war ja mindestens seit 1935 offiziell die Volksfrontpolitik. Wir haben also, nachdem wir die illegale Partei aufgebaut haben, die SPD-Genossen, deutschen SPD-Genossen, die bereit waren, illegal zu arbeiten, herangezogen und eingebaut. Dann kamen die Ausländer. Die ersten waren die Österreicher, nur das war kein großes Problem. Die sprachen dieselbe Sprache wie wir. Die haben von Deutschland schon einiges gewusst. Da gab es dann auch viele persönliche Bekanntschaften. Also wer in Österreich Parteifunktionär war, der wusste ungefähr, dass der Theo Neubauer Reichstagsabgeordneter der KPD war und so weiter. Da brauchte man also keine konspirativen Tastversuche machen. Dann kamen die Tschechoslowaken. Das ging auch noch halbwegs einfach, weil viele von denen Deutsch konnten. Und über deutsche Emigration in der Tschechoslowakei es viele persönliche Beziehungen gab, sodass wir also, wir waren ja die Erfahrenen, die alten Hasen, und wir hatten eine ganze Reihe Lagerfunktionen schon in der Hand. Wir konnten also die anderen beraten, wenn wir wussten, wer Genosse war, wer zuverlässig war, beraten, und wir konnten ihnen helfen. Wir konnten sie, soweit das ging, indem wir der SS, das ist ein zuverlässiger Mann und der ist auch ein strammer Kerl, der kann auch Ordnung halten, nicht, und so. Na, die SS kannte ja die einzelnen Leute gar nicht und Akten geguckt hat die überhaupt nicht. Wenn die je meine Akten angesehen hätten, wäre ich heute nicht hier. Und das ging auch bei den Tschechen noch so. Aber dann kamen die Polen. Und das war furchtbar schwer. Erstens mal, weil die Polen also in einer Weise mit Massenmord empfangen wurden, die grauenhaft war, selbst für Buchenwald-Verhältnisse grauenhaft war. Nicht? Die haben die Leute zum Teil so lange in der Kälte stehen lassen, bis in einem Tag 60 Mann erfroren waren. Vorher haben sie nicht abrücken lassen. Haben ihnen vergiftetes Essen, also grauenhafte Dinge, das war die eine Seite. Und die andere Seite war, dass die Polen, oder dass die Mehrheit der polnischen eingelieferten Häftlinge einen wahnsinnigen Hass auf die Deutschen hatten. Nicht so wie es in Deutschland eine alte Verachtung für die Polen gibt, für die Polacken, so gibt es in Polen einen alten Hass gegen die Deutschen. Und dann haben sie die Deutschen ja nur kennengelernt als Raubmörder und Brandstifter, die ihr Land überfallen haben, die ihre Städte niedergemacht haben, die ihre Frauen umgebracht haben. Nicht? Und nun stehen da andere Deutsche, auch in Uniform, ja, wenn auch Häftlingsuniform, und sind von der SS eingesetzt, sind also noch Helfershelfer. Wir konnten es doch nicht hinstellen und sagen, also ich habe mal 8 Kumpels. Wir sind alles Widerstandskämpfer, damit ihr mal Bescheid wisst, nicht? Wir wussten ja nicht, wer bei denen ist. Da waren ja auch Kriminelle, die haben mir die Zuchthäuser leer gemacht und die Leute ins KZ, ins deutsche KZ geschafft. Und das war furchtbar schwer, da die ersten Kontakte zu finden zu polnischen Genossen oder mindestens polnischen Menschen, die begriffen haben, dass also nicht jeder deutsche Häftling ein Verbrecher ist und dass wir ihnen helfen wollen. Ich will euch mal erzählen, was so passieren kann. Ich war also Block LS auf Block 22. Und im Jahre 1944 kommt eine Anordnung, dass die Juden aus der Türkei, aus Ungarn, aus Bulgarien und Rumänien, also Ländern, die mit Hitler verbündet waren und die bis dahin nicht eingesperrt worden waren, dass diese Juden jetzt auch ins KZ kommen. Und zwar haben sie da ein Razzia gemacht in Belgien und haben etwa 40 Juden aus Belgien nach Buchenwald gebracht, die laut Markierung Rumänen, Türken, Bulgaren und Ungarn waren.